Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Converse. Wir sind ja ein wahnsinnig transparenter Podcast und darum muss ich auch sagen, wir nehmen die Folge zum zweiten Mal auf, wissen aber überhaupt nicht mehr, was wir letztes Mal geredet haben, gell, Sibyl?
So ist es.
Und um das gerade offenlegen, geschuld bin ich.
Endlich bist du mal geschuld, sonst bin ich nämlich am nächsten geschuld.
Ich geschuld ja. Zuerst hat mein Büro kalt. Dass ich irgendwie raus musste. Und ich weiss noch, ich habe so gesagt, hey Sibyl, das ist aber kein Problem. Weißt du, das ist eine verkehrsberuhigte Strasse und da läuft gerade niemand durch. Und irgendwie nach 5 Minuten kommt so ein Putzwägeli, der einfach. Dann haut irgendjemand noch gegen einen Müllcontainer, den er aufmacht. Auf jeden Fall der beste Tontechniker der Welt hat das nicht mehr reparieren können. Und darum müssen wir jetzt in deinen Ferien aufnehmen. Merci vielmals, dass du dabei bist, Sibyl.
Du, es ist mir ein Vergnügen. Wir haben nämlich wie wir finden, doch ein spannendes Thema für heute in einer Themenreihe. Genau. Wir haben ja gesagt, wir wollen mal über die sogenannten 7 Todsünden reden. Und nachdem wir das letzte Mal über eine geistige Todsünde geredet haben, den Neid, reden wir jetzt Neid, genau. Über eine fleischliche. Es gibt nämlich 2 fleischliche Todsünden. Und die eine, die ist genau. Völlerei. Da haben wir jetzt gefunden, das lassen wir mal noch beiseite. Ist sicher auch sehr spannend, aber wir gehen jetzt
Es ist ja irgendwie auch ein unangenehmes Ding, Völlerei. Genau, jetzt nehmen wir die Wollust. Und Wollust ist ja irgendwie so ein Wort, das wahrscheinlich schon meine Grossmutter nicht einmal mehr verwendet hat. Also ich weiss nicht, aber wenn du Wollust hörst, was hast du für Assoziationen? Mir ist irgendwie so irgendetwas sehr Altes, wo wahrscheinlich noch ein Beate-Use-Katalog bestellt hatte, probiert irgendetwas erotisch zu sagen und sagt dann so, er blickte sie wollüstig an oder irgendwie so. Also weißt du, so die Taschenbuch-Roman vom Kiosk kommen wir da zuerst in Sinn.
Es ist tatsächlich, also wenn ich Wollust höre, dann denke ich auch, ui, das ist jetzt aber echt ein altertümliches Wort. Ich habe aber eine ganz andere Assoziation. Und zwar sehe ich einfach vor meinem inneren Auge jemanden, der in Wolle rumwühlt. Also ich weiss natürlich, dass Wollust nicht irgendwie von Wolle kommt, aber irgendwie das Wort, das ist für mich verbunden mit dem, dass man so in Wolle Knäuel rumwühlt. Aber Wollust kommt ja, das haben wir extra nachgeschaut für die heutige Ausgabe, kommt von Wollust. Also Woll mit H geschrieben, genau, gar nicht mit Wolle, sondern eigentlich eine Lust, die uns wohl tut. Und das ist ja umso interessanter, wenn man denkt, dass der Begriff eigentlich rein von seiner sprachlichen Aussage her etwas positiv konnotiert ist. Und gleich ist es aber etwas, wo mir heute eben eher würde, oder respektive nicht heute, sondern lange Zeit immer abgewertet worden ist, sogar so, dass es bei den Todsünden eingereiht worden ist. Also Wollust als etwas Negatives, etwas, was zu vermeiden gilt.
Vielleicht gleich noch mal ganz, ganz schnell so zu dem Konzept von der Todsünde, weil das habe ich jetzt gemerkt, als ich im Vorfeld von unserem Podcast ein paar Mal mit Leuten darüber geredet habe. Todsünde kann ja eigentlich 2 Sachen heissen. Das eine wäre so, es ist eine Sünde, die so schlimm ist, dass man den ewigen Tod verdient, also quasi direkt in die Hölle kommt. Das ist ja eigentlich nicht das Konzept bei den 7 Todsünden. Sondern die Idee ist ja eigentlich, dass das so eine Art Wurzelsünde sind. Also, dass quasi jedes Vergehen, das man begeht, letztendlich auf eine von diesen 7 Ursprungssünden, und darum halt dann eben vielleicht sogar Todsünden, zurückgeht. Bei der Wollust ist das vielleicht wirklich viel schwieriger zu verstehen als zum Beispiel beim Neid, wo wir letztes Mal darüber geredet haben. Weil eigentlich muss man doch sagen, eine Art Lust zu empfinden, wo man will, wo einem wohl tut, das kann ja eigentlich nicht schlecht sein. Auch wenn der Begriff für uns eben so ein bisschen, also wenn du keinen Wollenfetisch hast, dann ist es für beide so, dann tönt er irgendwie ein bisschen abtönend, oder? Aber ursprünglich damit gemeint ist ja eigentlich so eine Lust, einfach um der Lust willen. Und das würden wir jetzt wahrscheinlich zuerst mal sagen, eigentlich gar nicht so etwas Blödes, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da haben wir ja Gott sei Dank auch, was den Umgang mit Sexualität anbelangt, gerade auch im letzten Jahrhundert noch einen Weg gemacht, wo genau in einen Umgang geführt hat mit sexueller Lust, mit sexuellem Empfinden und so weiter, wo man viel offener umgeht und weniger das irgendwie abwertet. Aber der ursprüngliche Gedanke, dass man das zu etwas Negativem erklärt hat, ist natürlich auch, dass tatsächlich, sagen wir jetzt, wenn wir zurückgehen, frühes Mittelalter oder so, dass wir, also es ist darum gegangen, Wollust ist darum eine Todsünde, weil Sexualität rein, also Sexualität verdient einen institutionellen Rahmen, also Sex nur in der Ehe und am besten nur zur Fortpflanzung. Oder? Und dass man den institutionellen Rahmen gesetzt hat, also man gesagt hat, das muss man in eine verbindliche Gemeinschaft rein tun und außerhalb von der hat das nichts zu suchen, hat natürlich mit den damaligen gesellschaftlichen Bedingungen zu tun gehabt, dass sehr, sehr viele Kinder unehelich entstanden sind und die Kinder, die sind nicht geschützt gewesen, oder? Die sind teilweise auch getötet worden, also es ist zu sehr vielen Kindstötungen gekommen. Die Frauen sind geächtet gewesen. Ich meine, oft sind die unehelichen Kinder auch entstanden aufgrund von Vergewaltigungen, also dass Frauen einfach von irgendwelchen Männern, die sie eben nicht verbunden gewesen sind oder abgesichert gewesen sind, vergewaltigt worden sind. Selbstverständlich hat es auch Vergewaltigung in der Ehe gegeben, aber dort ist dann immerhin der Mann verpflichtet gewesen, oder, für das Kind zu schauen. Und das hat also zu sehr viel Elend geführt und dass man da gesagt hat, hey, nein, Fortpflanzung bitte nur innerhalb von der Ehe, das hat tatsächlich mit dem Schutz sowohl von den Kindern wie auch von den Frauen zu tun gehabt. Das kann man ja noch verstehen. Der andere Grund, warum Wollust als Todsünde erklärt oder zur Todsünde gemacht worden ist, ist ein weniger erfreulicher, vor allem auch für Kinder. Weil wir wissen alle, es gibt ja eine Studie dazu, wie viel Mal man am Tag an Sex denkt, oder wie viel Mal am Tag ein erwachsener Mensch oder zumindest ein geschlechtsreifer Mensch an Sex denkt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr häufig. Und wenn man jetzt den Menschen sagt, immer wenn ihr irgendein sexuelles Empfinden habt oder nur schon sogenannte schamhafte Gedanken, wie es dann geheissen hat, dann habt ihr gesündigt und dann müsst ihr da beichten und Ablass zahlen und so weiter. Das hat natürlich die Leute in einer Art und Weise an Kirche gebunden, wo für die damalige Kirche sehr lukrativ war, weil man hat gewusst, wenn man die sexuellen Empfinden und die sexuellen Gedanken zur Sünde erklärt, dann hat man eigentlich nur sündhafte Menschen. Und sündhafte Menschen sind Menschen, die beichten mussten, wie gesagt, mussten Ablass zahlen und das hat sie wiederum an die Kirche gebunden. Und dadurch ist eigentlich das Erklären von Wollust zur Todsünde sehr lukrativ gewesen.
Und wahrscheinlich ist so einer der spannendsten Jobs so der vom Priester gewesen, wo die ganzen Gedanken und Handlungen hat können hören hinter seinem Türli und nachher seine Lossprechung aussprechen. Aber trotzdem glaube ich schon, dass die Wurzel relativ tief geht von dem ganzen Gedanken und er sehr, sehr lang anhaltet. Also wir haben ja irgendwie schon so von Jesus die Geschichte übermittelt, dass er so sagt, wenn dein Auge dich verführt, also wenn du quasi jemandem nachschaust, was du begehrst, aber nicht solltest, dann reiss das lieber aus, weil besser du verlierst dein Auge, als dass alles von dir nachher in der Hölle brennt, oder? Also sehr drastisch. Beim Paulus immer wieder die Unterscheidung, so Katasarx oder Katapneuma, also leben wir nach dem Fleisch oder nach dem Geist, also so die Abwertung vom Körperlichen, die ist schon sehr tief eingeschrieben ins Christentum. Und ich weiss, dass man nachher immer sagt, ja, das ist aber eigentlich alles einfach hellenistisch, das ist von den Griechen reingekommen und so. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es eine Mega-Fiktion ist, Christentum ohne Hellenismus zu denken, also ohne die ganzen Spuren, die wirklich seit dem Anfang dabei sind. Du hast jetzt stark auf das Mittelalter Bezug genommen, aber ich meine, wenn man jetzt Pillenenzyklika nimmt, ich weiss gar nicht genau, wenn die ist, ich würde sagen 70er Jahre eigentlich. Also katholisches wichtiges Papier zur Sexualethik angesichts von den Möglichkeiten von Verhütung und so, dann finden wir dort immer noch ganz klar die Position drin, dass Geschlechtsverkehr nur dann gut ist, wenn er der Zeugung von Kind dient. Und zwar wirklich ausschliesslich. Also es ist nichts, wo irgendwie, ich sage jetzt mal so, Gemeinschaft innere Ehe, gell, natürlich. Das setzen wir jetzt dort schon mal voraus in diesem Paper. Aber Gemeinschaft innere Ehe irgendwie stärkt oder auf einer emotionalen Ebene wichtig ist oder irgendetwas, sondern es geht wirklich darum, es ist dann okay, wenn du bereit bist, auch Nachkommen in Kauf zu nehmen aus dem sexuellen Verkehr. Whatever. Und dort glaube ich halt schon, das ist nicht einfach etwas, weißt, wo das Christentum irgendwann mal komisch abgebogen ist, sondern ich glaube wirklich, das ist so etwas, was sich von Anfang bis ganz, ganz, ganz lang durchzieht. Und es ist auch nichts, was man irgendwie aus theologischen Gründen zuerst überwunden hat. Also weißt du, dass man so hat gefunden, ah, jetzt verstehen wir es, aber wir haben einfach immer die Stelle falsch gelesen oder irgendwie so etwas. Sondern es ist, glaube ich, wirklich etwas, wo man den 68er und dem ganzen Aufbruch sehr viel zu verdanken hat, dass man das nochmal neu gedacht hat. Und trotzdem würde ich sagen, es hat bei uns in der Kirche schon so zu einer seltsamen Fixierung auf Sexualität geführt. Also es gibt so die einen, die müssen jetzt irgendwie immer darüber reden und finden, die Kirche müsse jetzt dort irgendwie so eine Spitzenposition im Promoten von polygamen Beziehungen einnehmen. Und die anderen finden irgendwie, nein, da müssen irgendwie noch Werte vermittelt werden, Familie etc. Oder? Aber irgendwie werden wir das Thema, ich will es gar nicht loswerden, aber es steht irgendwie schon immer sehr fest im Zentrum.
Ja, ich glaube natürlich schon auch darum, weil es ein Thema ist, das tatsächlich einfach in unserem Leben und in jedem Leben irgendwo im Zentrum steht. Weil der zweitstärkste Trieb, oder, ist der Sexualtrieb, den wir haben, ob wir jetzt wollen oder nicht. Und
was ist der stärkste?
Der Lebenserhaltungstrieb, oder? Der Überlebenstrieb, genau. Der Überlebenstrieb ist, glaub, der stärkste und der zweitstärkste. Also direkt nach dem Überleben kommt der Sexualtrieb. Ich nehme an, das ist so eingerichtet, weil wir ja irgendwo uns fortpflanzen wollen. Darum brauchen wir die zwei starken Triebe, dass irgendwo das Leben am eben Leben gehalten wird. Also darum, ich glaube, dass tatsächlich Sexualität für jeden Mensch, egal wie man, welchen Umgang man letztendlich für sich findet, ein wichtiges Thema ist und dass das völlig falsch ist, wenn das irgendwie schambehaftet ist. Oder? Also das ist ja auch verrückt, wenn man sich nur schon überlegt, wie wir, also mit mir meine ich jetzt du und ich, noch aufgewachsen sind und jetzt du wahrscheinlich hast das weniger gespürt wie ich als Mädchen, als Frau, wie man über die primäre und sekundäre Geschlechtsorgane redet. Also es ist schon noch verrückt, dass wir noch aufgewachsen sind mit, als Mädchen mit eigentlich keinem korrekten, sage ich jetzt mal, Begriff für die Vulva, oder? Wie man heute hoffentlich dem Kind beibringt, sondern da haben wir vielleicht noch von der Scheide geredet und ich meine, wir wissen alle, woher der Begriff kommt, oder? Das Schwert gehört in die Scheide. Ja. Dann hat man von Schamlippen geredet, also etwas das ist schon das Scham, oder? Für was muss ich mich dann schämen? Schambereich, Schamlippen, also da suggeriert man schon, der Kind, wo ja dann das Schämen irgendwann mal begreift, dass das etwas ist, was man irgendwie vermeiden will. Also niemand schämt sich gern und so hat man das rein schon durch Begrifflichkeit zu etwas gemacht, wo irgendwo schambehaftet ist. Und ich glaube, davon müssen wir unbedingt wegkommen. Und da hat man schon noch einen grossen Gender Gap. Also da ist natürlich die ganze Sexualität bei den Buben, Männern ist viel weniger schambehaftet, wie die bei den Frauen, alle, Female Pleasure gesehen haben, der grossartige Film von der Schweizer Regisseurin Barbara Miller, wo glaube 2018 erschienen ist, mehrfach preisgekrönt, zeigt das, dass das eigentlich die sexuelle Unterdrückung von der Frau weltumspannend ist und immer auch damit zu tun hat, dass man den Frauen ein sexuelles Begehren abspricht, respektive das sexuelle Begehren als etwas macht, wo eigentlich sehr schambehaftet ist, wo nicht darf da sein, wo man sich eben muss schämen dafür. Und das ist grässlich, das ist wirklich schlimm, eben nochmal, wenn man denkt, dass der zweitstärkste Trieb der Sexualtrieb ist und man die Hälfte von der Menschheit den irgendwo abspricht. Oder? Aber du hast vorhin etwas ab...
Ja.
Sanne, Entschuldigung, du hast darauf reagieren.
Nein, Ich kann mich nur gerade erinnert, weißt du, das eine ist ja irgendwie so ein Wissen darüber. Also, dass irgendwie deinem Penis kannst einen Namen geben oder dass du weißt, wie dass man primäre Geschlechtsorgane benennt, etc. Das ist irgendwie so das eine. Das andere, finde ich, ist so das, was die ganze Popkultur suggeriert. Und jetzt wirklich so etwas, was ich finde, wo eigentlich eher unter einigermaßen freizügig und locker läuft, nämlich so How I Met Your Mother. Folgt völlig immer noch dem Mainstream von weibliche Lust ist eigentlich etwas, das nicht so wirklich existiert. Weil wenn man sich überlegt, wann der Barney dort alles abschleppt und mit welchen Versprechen, dann ist es eigentlich immer so, er hat einfach Bock auf Sex und gaukelt ihr vor, dass sie zusammen eine Familie gründen könnten. Also quasi in jedem einzelnen Beispiel. Mhm. Und ich finde so, abgesehen von Sex and the City ist eigentlich ganz, ganz lang nichts gekommen, wo das wirklich so aufgenommen hat. Mhm. Und das ist ja auch als sehr anstössig empfunden worden und auch recht kritisiert worden am Anfang, genau für das. Und natürlich auch mega abgefeiert worden. Aber ich meine nur, es ist wahrscheinlich noch keine 20 Jahre alt oder eben ziemlich genau 20 Jahre alt, dass man überhaupt in der Popkultur sexuelle Lust jetzt nicht im Sinn von, oh, ich bin eine unberührbare Jungfrau und irgendjemand verführt mich, weißt du, oder so. Sondern wirklich als etwas von, ich möchte das und ich kann mir das nehmen, so, jetzt auf Seite von der Frauen, irgendwie thematisiert hat, oder?
Ja, das ist tatsächlich etwas, wo ich denke, ist mir heute noch nicht völlig unverkrampft. Also ich glaube, dass tatsächlich auch heute noch, wo doch schon viel passiert ist, da bin ich sehr froh, aber ein Mann, ich nehme jetzt das Wort, das du vorher gesagt hast, in Bezug auf den Barney, wo viele Frauen abschleppt, ist der geile Stecher, oder? Also ich tue jetzt also extra ein bisschen in die Wortwahl abdriften. Und die Frau, die viele Männer abschleppt, um jetzt auch das Wort nochmal zu nehmen, die ist Schlampe. Und das ist schon noch etwas, also dass eigentlich ein Mann, der viele Sexualpartnerinnen hat, ist eigentlich ein erfolgreicher Mann. Und eine Frau, die viele Sexualpartner hat, ich weiss nicht, wie es bei homosexuellen Beziehungen ist, aber die ist eine Schlampe, das ist ein sogenannt leichtes Mädchen. Ja. Und all das zeigt schon, dass wir auch eben, wie es überall bei allen Themen eigentlich ist, auch in der Sexualität einfach noch keine Gleichberechtigung haben. Du hast vorhin etwas gesagt, was ich finde, ist auch ganz, ganz tief bei uns drinnen, der Lieb-Seel-Lieb-Geist-Dualismus. Oder? Also alle lieblichen Begehren sind irgendwo negativ konnotiert. Ja. Da wären wir zum Beispiel dann auch vielleicht bei der Völlerei, oder? Also hemmungslos essen. und alles, was irgendwie so die geistige oder auch, sagen wir mal, die Geistige, lassen wir mal zählen noch weg, weil da müssten wir vielleicht noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was denn das genau bedeutet. Aber alles, was man irgendwie zur geistigen Ertüchtigung, weißt du, sage ich jetzt mal, macht, das ist gut. Und die liebliche Ertüchtigung ist eben nur gut, wenn sie tatsächlich etwas ist, was eigentlich auch ein bisschen Qual vom Lieb ist. Also besonders hart trainieren oder so, aber sich einfach so hemmungslos den lieblichen Bedürfnis nachgeben, das ist doch immer auch noch ein bisschen negativ konnotiert. Und das finde ich verrückt, dass erstens mal, dass man die zwei Sachen auseinanderdenkt, weil ich glaube, alle, wer untersucht das genau, Medizinerinnen und Mediziner würden sagen, dass wir überhaupt keinen Dualismus haben, sondern dass das eng zusammenhängt, also dass wir einfach, dass das Leib-Seele-Prinzip, Leib-Geist-Prinzip, das ist völlig gestraubt, wenn man das auseinandernimmt. Und du hast es ja vorher gesagt, es ist auch nichts genuin Christliches, oder? Wenn man an die liebliche Auferstehung denkt, also da ist der Leib durchaus irgendwo ein ganz wichtiger Teil von uns, von unserer Person, von dem, was uns als Person ausmacht. Und ich glaube, es ist ganz viel für uns heute noch Problematisches hängt an dem Lieb-Seel-Dualismus, wo wir, oder Lieb-Geist-Dualismus, wo wir doch längst sollten überwinden.
Ja, weißt, ich glaube eben, dass eigentlich Begriff, wo wir hätten aus der Tradition, dort gar nicht so blöd wären. Also wir hätten ja wie drei Kategorien, jetzt grob gesagt. Das eine wäre so Seele oder Geist, egal wie man das jetzt nennt. Das wäre so die eine Kategorie. Dann das andere, das wäre der Körper. Das ist im Prinzip so jetzt wirklich einfach biologisch reduziert durch den Körper, den wir haben, quasi jetzt. Und der Leib, das wäre ja nachher eigentlich wie eine Einheit von beidem. Also dort, wo genau das zusammengedenkt wird. Und darum ist eigentlich das Dualistische mega komisch. Also wenn man von lieblicher Auferstehung redet, dann meint man ja nicht, dass irgendein Zombie ist rumgelaufen, der jetzt einfach irgendwie einen reanimierten Körper hatte oder so. Sondern es geht ja gerade darum, dass im Prinzip der Geist wieder da ist und eine Gestalt hat. Das ist ja das, was das Ganze will aussagen. Mir fällt halt auf, dass wir bis heute ganz, ganz stark so eine Fokussierung haben auf die geistliche Dimension. Also wenn du gehst trainieren, und das kommt irgendwie aus im Freundeskreis, dann musst du sofort sagen, dass du das machst, damit du dich beim Arbeiten einfach besser fühlst, weil du hockst dort viel. Und dass das deine Leistung steigert. Wenn du gehst Yoga machen, dann musst du sagen, dass dir das irgendwie hilft, um mit Stress besser umzugehen, wo du hast, oder? Weil du ja so gestresst bist immer. Also, es darf irgendwie nie etwas sein, um, ich sage jetzt, mehr Muskulatur zu bekommen, besser auszusehen oder irgend so etwas, sondern es muss immer irgendeinen Sinn haben in einer sozial-geistlichen Dimension. Bei allem. Also auch wenn du gehst rennen, musst du irgendwie erklären, das ist halt meine Art von Meditation oder irgend so etwas, oder?
Aber
es ist nie einfach nur für sich.
Aber
gut.
Da redest du jetzt.
Und dort.
Nein, Entschuldigung.
Ja.
Also ich habe einfach das Gefühl, da redest du krass aus deiner Bubble raus. Also ich glaube, es gibt Leute, wo das null Thema wäre, sondern dort ist wirklich das Thema, ich will mega viel Muskeln bekommen. Also ich glaube, das kommt jetzt extrem darauf an, in welchem Milieu, um jetzt das Wort zu nehmen, du dich bewegst. Also es gibt durchaus Milieus, wo man sagt, ich will pumpen, oder? Und ich will ganz einen muskulösen Körper haben. Also ich glaube, das ist das, was du jetzt beschreibst. Da redest du ganz fest von deinem Milieu, wo du drinsteckst. Und in anderen Milieus ist die Rechtfertigung, die du da benennst, null Thema. Sondern dort sagt man klar, ich will mega viel Oberarm haben, also mega viel Oberarm, mega viel Muskeln an den Oberarm haben oder so. Und das ist das erklärte Ziel. Und das, da würde man dich schräg anschauen, wenn man würde sagen, ich bin dann irgendwie geistig eben auch beweglicher, wenn ich körperlich fit bin. Dann würde ich sagen, warum? Also, was soll das?
Aber Sibyl, das gibt es doch mega oft. Also eben, vielleicht tatsächlich einfach in meiner Bubble, das kann schon sein. Aber dass jetzt Leute, die irgendwie trainieren und ein bisschen dementsprechend aussehen, da denkt man so, also Intellektuelle sind das nicht unbedingt. Also man würde jetzt auf den ersten Blick nachher dann nicht erwarten, dass die Bücher lesen, weißt du, oder so. Und ich glaube schon, dass sich das durchzieht. Ich habe das Beispiel eigentlich auch nur darum gebracht, weil ich finde eben, beim Sex ist es anders. Sex ist eben darum so anders in unserer Gesellschaft, weil der wie keinen Nutzen braucht. Also natürlich gibt's noch das katholische Sexualethikpapier, wo eben sagt, Fortpflanzung, Fortpflanzung, Fortpflanzung. Aber ich glaube, insgesamt gesellschaftlich hat sich wie durchgesetzt, dass Sex an und für sich etwas Gutes ist, wo man gar nicht muss können sagen, wir machen das, weil uns das fester aneinander bindet. Oder wir machen das, weil das ist irgendwie gesund fürs Herz oder irgendeine Blödsinn. Das würde ja niemand sagen. Sondern man sagt einfach, wir machen Sex, weil ich habe gerne Sex. Mhm. Also von dem her ist das irgendwie so wie etwas geworden, wo ich glaube, eine mega, mega positive Entwicklung hat genommen. In den letzten Jahrzehnten, wo so wie eine Insel ist für Menschen, wo du etwas machen kannst, was du wirklich gerne machst, ohne dass es muss irgendein Umzug haben. Es braucht keinen Zweck, es braucht keinen Grund. Es ist einfach so für sich gut.
Ja, das würde ich auch sagen. Also ich hoffe natürlich auch, dass das jedem Mensch zugesprochen wird und wir sind noch weit davon entfernt, dass das bei allen so ist. Das, was du vorher angesprochen hast, noch mit den Muskeln, oder? Wenn jemand trainiert ist, dann ist der sicher auch nicht, dann ist der dafür sicher nicht der Intellektuelle oder so. Also entweder trainiert man den Geist oder den Körper, so ein bisschen nach dem hat es
dann. Ja, aber das ist
ja so. Ich weiss nicht, ob ich das tatsächlich so beobachte. Was ich mehr beobachte, ist, das weicht sich auch langsam auf, aber lange Zeit, und das hat wieder viel mit der Wahrnehmung von der Frau als sexuelles oder eben nicht sexuelles Wesen zu tun, dass Frauen, die noch, es ist jetzt ein bisschen glatteis, worauf ich mich begebe, aber Frauen, die gemeinhin von der Mehrheitsgesellschaft als klar als sexuelle Wesen anerkannt werden, als sexuell anziehende Wesen, oder? Denen spricht man ab, dass die irgendwelche Top-Jobs oder nehmen wir jetzt mal Politik, irgendwelche Spitzenämter bekleiden. Dort hat man eigentlich immer gern Frauen gehabt, die möglichst in Anführungsstrich asexuell überkommen sind. Und es gibt einen wunderbaren Doc-Film über die bisherigen Bundesrätinnen, wo Ruth Dreyfuss das klar benennt. Und zwar in Bezug auf sich selber. Wo sie sagt, sie sei damals zur Bundesrätin gewählt worden, weil sie hat man nicht so recht als Frau identifiziert, zumindest nicht als sexuell attraktive Frau. Und darum hat man ihr dann das Bundesratsamt zugestanden, weil sie ja eben eigentlich gar nicht so eine rechte Frau ist. Und das hat sie natürlich so ein bisschen die Aussenwahrnehmung beschrieben. Sie benennt das dort klar. Hingegen die ja dann im Vorfeld nicht gewählt worden ist, Christiane Brunner, wo man eben irgendwo viel mehr dort eingeordnet hat. Wobei es sicher auch noch viel komplexer war. Aber sie benennt dort etwas Wichtiges. Oder ich sage jetzt auch, die Heidi Klum als Bundesrätin wird einfach ganz viele Menschen extrem irritieren. Also da braucht es noch einen Weg, bis jemand mit dem Erscheinungsbild von der Heidi Klum Bundesrätin wird. Das glaube ich wirklich. Und das ist schon verrückt, weil auf die andere Seite ein Brad Pitt könnte viel eher Bundesrat werden. Man merkt, dass wir so tiefe 80er, 90er Kinder sind, was ich jetzt gerade für zwei Männer...
Mega, ich kann es nicht sagen,
für zwei
Menschen gewählt habe. Ich habe gedacht, wenn du jetzt so mit Beverly Hills vergleichst.
Aber weißt du, was ich meine, oder? Also das ist doch immer noch, wir teilen immer noch stark ein in Leute, die wir sexuell attraktiv finden und die haben dann aber, wie soll ich sagen, die haben dann so wie nur die Schiene zu bedienen und andere, die halt so Verantwortung übernehmen oder so, und die sind dafür dann aber eher asexuelle Wesen. Und ich glaube, das zeigt eben auch schon viel, das zeigt eben auch schon einiges im Umgang mit Sexualität und insbesondere, das muss ich jetzt doch nochmal sagen, in Bezug darauf, wie wir mit Frauen umgehen. Oder? Also Frauen können eigentlich traditionell gesehen, kann die Frau entweder kann sie Mutter sein, sie kann eine Jungfrau sein oder sie kann, ich tue jetzt extra den Begriff, eine Hure sein. Und alle drei Rollen können die Männer handeln. Bei allen drei Rollen wissen sie, in welchem Bezug die Frau zu der Sexualität und zu ihrer sexuellen Einordnung steht. Wo natürlich rein patriarchal ist. Und dass da irgendeine Frau sowohl Mutter kann sie wie auch Hure kann sie wie auch der jungfräuliche Aspekt, also all das, wo ja, da gibt's ja immer ganze fast schon Wertesysteme und Bilder, die da damit verbunden sind, alles in sich kann vereinen. Ich glaube, da sind wir tatsächlich heute noch, haben wir noch einen Weg, dass wir das den Frauen zugestehen.
Okay, ich glaube, zum Teil bricht das schon auf, also Neuseeland oder in Deutschland jetzt Baerbock. Also, wo ich würde sagen, nein, das ist irgendwie ein anderer Typus. Ich weiss aber, glaube, was du meinst und würde dort in der Tendenz recht geben. Aber Sibyl, vielleicht, wenn wir über Wollust reden, dann sollten wir wahrscheinlich schon auch noch irgendwie ein paar Gedanken an ein Phänomen verlieren, das uns alle überall zu jeder Tages- und Nachtzeit umgibt, mindestens als Möglichkeit. Was ich anspreche, ist Pornografie. Also vor allem, ehrlich gesagt, im Internet. Weil das ist ja schon ein riesen Unterschied geworden. Als ich bin ein Kind war, war das irgendwie im Kiosk, immer in der linken oberen Ecke. So als Magazin und eigentlich immer auch verdeckt und auf einer Höhe, die eh nicht hergesehen ist. Heute ist einfach alles zwei Klicks weiter weg. Du kannst deine Kategorie auswählen, du kannst alles auswählen und du kannst es schauen. Es kostet keinen Rappen, oder? Ist das etwas, wo jetzt quasi so zu dieser Befreiung, wo wir vorher darüber geredet haben, natürlich dazugehört und wir müssen einfach über faire Produktionsbedingungen schwätzen? Oder ist es etwas, wo man müsste sagen, das ist irgendwie als Phänomen insgesamt nicht gut?
Nein, so absolut würde ich das nicht sagen. Es gibt ja mittlerweile sogar auch feministische Pornos, also Pornos, die von Frauen produziert werden, die andere Storys erzählen, die unter anderen Bedingungen, du hast es angesprochen, auch produziert werden. Also ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, dass Pornografie per se einfach schlecht ist und etwas, was man auf jeden Fall muss verhindern. Ich finde, der Jugendschutz ist sicher ganz wichtig, in Bezug auf Pornografie. Also ich finde es tatsächlich problematisch, wenn Zwölfjährige, die eigentlich noch gar keinen Bezug zu der eigenen Sexualität haben, schon mit so Bildern konfrontiert werden. Das sehe ich jetzt gar nicht unproblematisch. Aber du hast es angesprochen, ich meine, es müssen faire Produktionsbedingungen sein, es geht auch darum, was wird dargestellt, also geht es eigentlich um Sex oder geht es um Gewalt? Und dass man da sehr, sehr sensibel ist, ich meine, dass das Frauenbild und so wie die Frauen in der Pornografie, eben eigentlich, das sind ja gar keine sexuellen Wesen dort, sondern das ist ja etwas, was man einfach benutzen kann zur eigenen sexuellen Befriedigung. Das ist schrecklich und ich glaube auch, dass das jetzt bei der jetzigen jungen Generation von Männern durchaus Spuren hinterlässt, auch in der Vorstellung davon, wie eigentlich Männer und Frauen beim Sex zu funktionieren haben. Auch übrigens, was Männerbild ist, ja, das ist ja auch nicht gerade schmeichelhaft, oder? Das ist ja auch, und vor allem fern von jeglicher Realität. Ja.
Hast du den Film gesehen, den der Böhmermann mit dem ZDF zusammen produziert hat? Die haben ja Porno produziert.
Nein.
Und zwar so einer, ja, aber der ist wirklich bestechend, weil er wie von der Idee lebt, dass der Konsens quasi zwischen der Partnerin und Partner wirklich dargestellt wird. Das wird in den Film eingebaut. Und man hat so wie ein Gefühl, dass dort alle irgendwie auf ihre Rechnung kommen. Also weißt, es ist nicht so das reine aktiv-passiv etc. Ich bin mir sicher, es gibt einen riesen Markt für das, weil es einfach auch besser ist und antörnender ist zum Schauen. Mhm. Und zum Beispiel die ganze Sparte female-friendly, was es gibt auf YouPorn, aber die gibt es sicher auch bei vielen anderen Seiten, die ich jetzt nicht so kenne. Das ist ja eigentlich nicht etwas, wo du jetzt musst sagen, ah krass, das ist irgendwie, weißt du, so feministisch im Sinn von, dass Frauen dort irgendwie übermächtig dargestellt werden und irgendwelche Traumas austherapieren, sondern das ist irgendwie einfach so in der Nähe von normalem Sex. Also so, die Kategorie ist eigentlich so das, wo du musst sagen, okay, das ist so etwas, wo ich auch kenne. Während das andere zum Teil wirklich so ist, dass man so denkt, oh shit, machen die sich jetzt wirklich so weh? Also der Talk ist irgendwie fast wie bei einem Boxkampf zum Teil, oder? Und ich glaube, dass das Debatte wirklich so müsste drüber laufen, was wollen wir dort eigentlich sehen? Mhm. Weil ich bin wirklich sicher, dass es eigentlich nicht so wäre, dass jetzt alle Männer irgendwie gerne möchten sehen, wie irgendwie 15 Männer um eine hilflose, angekettete Frau herumstehen und irgendwelche Sachen machen. Sondern ich glaube, die allermeisten fänden eigentlich das Female-Friendly oder eben das, was jetzt ZDF produziert hat, eigentlich besser. Aber es gibt wirklich weniger davon. Also es gibt viel mehr so hure komische, konstruierte Geschichten, wo Frauen durch irgendetwas, sei das, dass sie irgendwie Geld brauchen, das ihnen angeboten wird, oder dass sie von einer Horde von Männern überfallen werden, so in einer hilflosen Situation sind. Und ich glaube, das ist eigentlich so das, was vielleicht für gewisse Leute manchmal irgendwie anziehend ist. Dann müsste man sich halt überlegen, wie man zeigen kann, dass das Ganze einen Konsens drin hat oder so. Aber ich glaube, das ist eigentlich eine Nische.
Ja, also, was du sagst, würde ich mir wünschen. Oder wünschte ich mir. Grundsätzlich wird produziert, was geschaut wird. Also, ich glaube, das ist ganz einfach. Also, das regelt einfach den Markt. Es wird produziert, was geschaut wird, was am meisten, die schauen, welche Suchbegriffe werden am meisten eingegeben, das wird produziert. Also, ja, vielleicht bräuchte es tatsächlich dort so ein Stück weit eine sexuelle Revolution. Ich wünschte mir das sehr, dass es solche Pornos produziert werden, wo ganz klar, man sieht, alle geben Zustimmung zu dem, was jetzt da passiert. Und man das auch als das erfährt und konsumiert, wo eben wirklich lustvoll ist, weil alles andere, wie gesagt, ist meistens nicht Sex, sondern Gewalt. Und wenn man das als lustvoll empfindet, muss man vielleicht mal ein bisschen in sich gehen. Aber grundsätzlich bin ich da ein bisschen desillusioniert, weil seit Jahren halten sich die gleichen Begriffe, die am meisten gesucht werden und die sind, gut, ich glaube, was immer ganz weit oben ist Lesbien, also Sachen, wo Männer nicht einmal beteiligt sind, das zeigt vielleicht auch etwas, aber sonst sind es dann halt schon nicht ganz so frauenfreundliche Begriffe, die gesucht werden.
Ja, also ich finde so, die Amateursparte ist ja immer mega, mega weit oben, das ist noch recht krass. Und das, finde ich, ist jetzt vor diesen ganzen female-friendly-Geschichten, die ich eigentlich so das war, was irgendwie am normalsten und am nächsten dran ist. Von etwas, wo wir wahrscheinlich würden unter Sex verstehen, nicht unter Gewalt. Also darum, ich bin wirklich nicht so sicher, ob das stimmt. Und ob nicht irgendwie die Logik dort auch anders rumläuft, dass wenn man so ein Portal besucht und einem werden irgendwie 16 schräge Sachen angezeigt auf der Frontseite, man dann irgendwie denkt, oh shit, irgendetwas mache ich in meinem Leben falsch, weil irgendwie alle Menschen sonst haben anders Sex als dort. Und dort glaube ich einfach, dass, also ich habe wirklich nichts gegen Pornografie, ich finde das grundsätzlich völlig in Ordnung. Was ich einfach krass finde, ist, dass mindestens, ich kann jetzt nur wieder von meiner Bubble reden, es überhaupt keinen entspannten Umgang gibt, über das zu reden. Mhm. Also es ist, wie soll ich jetzt das sagen? Es ist wahrscheinlicher, dass dir ein guter Kollege erzählt, dass er dummerweise seine Frau betrogen hat, dort und dort und so, als dass er würde erzählen, dass er im Internet Pornos schaut. Das würde ich jetzt wirklich sagen. Und ich finde es noch krass, wie wenig das bei uns eigentlich über das geredet wird. Und ich glaube, das ist das eigentlich Gefährliche. Also ich glaube jetzt, wenn viele Menschen würden miteinander über das reden, was schauen wir denn so? Dann würde man wahrscheinlich merken, dass es gar nicht so normal ist, was dort irgendwie teilweise gezeigt wird. Und dass ganz viele eigentlich anders ticken. Mhm. Und ich fände das sehr toll, so für eine Generation von denen, die irgendwie noch nicht viel Sex haben oder hatten, dass die nicht ein Bild bekommen, dass das Ganze irgendwie so eine Art krasser Hochleistungssport ist, wo man wahnsinnig viel muss trainieren dafür, dass man das aushaltet, weißt? Weil eigentlich hat die Sex echt so das Potenzial vom zweckfreien, schönen Raum, wo Menschen sich nehmen und gegenseitig geben und so. Aber ich glaube, dass eine gewisse Art von Pornokultur das gefährdet. Und ich glaube, dass man das nicht kann durch Regeln lösen kann. Also, dass man einfach sagt, alle Filme, die so und so sind, verboten. Weißt? Sondern ich glaube, das Einzige, was würde helfen, ist, sehr, sehr offen in der Gesellschaft darüber zu reden. Was, dass man eigentlich schaut, was man gut findet. Ja.
Das glaube ich auch. Und weißt du noch, du bist auch jemand, der immer Friends geschaut hat, oder? Und
nicht so viel wie du.
Okay.
Nein,
das ist etwas verpasst. Also Friends ist zum Einordnen eine Serie 1994 bis 2004 produziert und erschienen, wo so, denke ich jetzt, eine von diesen Serien gewesen ist, wo vielleicht neben Sex and the City, Gilmore Girls und so die Generation, die in den 90er Jahren in unseren Breitengraden aufgewachsen ist, am meisten geprägt hat. Und dort drin wird ein sehr entspannter Umgang mit Pornografie gezeigt. Also dort in verschiedenster Hinsicht immer wieder kommt das, dass Pornos geschaut werden. Und ich weiss noch, dass mich das dort als Teenager massiv irritiert hat, weil es das bei uns überhaupt nicht gegeben hat. Also das hat nie bei uns Buben, oder wie wir damals gesagt haben, irgendwie erzählt, dass sie Pornos schauen. Also das war etwas, was völlig im Versteckten stattgefunden hat. Und dort, also es spielt in Amerika, in den USA ist man anscheinend viel freier mit dem umgegangen und ich habe dann einmal eine Freundin gefragt, die ein Austauschjahr gemacht hat in Amerika und sie hat das bestätigt. Sie hat gesagt, ja, das sage ich dort, hat man einen relativ entspannten Umgang, was ja sehr interessant ist, weil Amerika ja eigentlich nicht so als wahnsinnig sexuell befreite Nation gilt, respektive...
Nein, ist eigentlich mega prüd,
genau. Also das ist dann vielleicht Kehrseite, aber dort hat man irgendwo ein entspannteres Verhältnis gehabt. Weißt du, ich glaube, das, was du beschreibst, dass man über Pornografie reden und über Sexualität reden, ich glaube, das ist tatsächlich so. Und auch da, das ist halt immer noch etwas, wo ein Stück weit halt auch noch schambehaftet ist, dass man miteinander über das redet. Aber wir wissen, ja, auch wenn wir jetzt über Wollust reden und dass das als Todsünd gilt, ich meine, wir wissen schon auch, dass Sexualität ein Bereich ist, wo schwierig ist in dem Sinn, dass er ganz enorme Verantwortung braucht. Also mit der eigenen Sexualität und mit der von anderen umzugehen, ist einfach etwas ungeheuer verantwortungsreiches, wie sagt man dem? Also das ist schon noch, oder wenn wir jetzt davon reden, wir sind dafür, dass wir das alles, dass wir frei und so weiter, und das bin ich tatsächlich der Meinung. Und ich finde auch, das ist etwas, wo wir nämlich im besten sind, so in der Sexualität, der Lieb-Seel-Lieb-Geist-Dualismus ist völlig aufgelöst in der Sexualität, weil die funktioniert sowohl über den Kopf, ja, über den Lieb, das ist immer ein Zusammenspiel. Und da erfahrt man das eigentlich im besten Sinn, als eben, dass man eben eine Einheit ist, dass das alles zusammenspielt. Aber es ist schon so, dass das immer noch ganz schreckliche Vergehen passieren, schreckliche Verletzungen. Ich meine, der Missbrauch ist riesig. Ja. Und wenn man hört, wie viele Frauen sexuellen Missbrauch erlebt haben in ihrem Leben oder immer noch erleben, dann finde ich eben schon auch, muss man sich bewusst sein, dass Sexualität, jetzt tue ich es wirklich mal theologisch sagen, zur Sünde kann werden, respektive nicht Sexualität an sich, sondern so, wie Sexualität gelebt wird.
Das wäre eben genau das, was ich mir würde wünschen, dass man wie sagt, nein, Gewalt oder Nötigung oder solche Sachen können zu einer Sünde werden, weil es eben gerade nicht mehr Sex ist. Also weißt, ich fände es glaub, wichtig, dass man wie würde Sex wirklich auf das beziehen und den Begriff auf das reduzieren, wo erwachsene Menschen oder mündige Menschen miteinander wollen machen oder allein. Also das wäre so das Erste. Und das Andere, was ich einfach glaube, aber eben, ich rede nur aus einer Bubble raus dort, das ist mir völlig klar, aber wie denkt das zum Teil sogar in langjährigen Ehen oder Partnerschaften, die beide nicht einmal miteinander über ihren jeweiligen Pornokonsum reden. Und das finde ich irgendwie schon noch krass, weil du hast jetzt vorher gesagt, das ist so ein Feld, wo das ganze Körperliche und das ganze Seelische sehr nahe zusammenspielt. Aber das heisst auch, es macht etwas mit dir, was du dort schaust. Vielleicht nochmal anders als bei einer Netflix-Serie. Oder? Und darum finde ich es eigentlich wie etwas, das von mir aus gerne darf privat bleiben, aber nicht irgendwie so in eine geheimnisvolle Schmuddelecke gehört, sondern eigentlich in einer Beziehung muss eine relativ wichtige Rolle spielen, dass man darüber redet. Gerade damit es nicht eine zu wichtige Rolle spielt. Nachher dann im Endeffekt.
Und du hast etwas ganz Richtiges gesagt. Sex ist eigentlich, es ist eigentlich nur dann Sex, wenn alle Beteiligten dem, was passiert, und sie sind mündig, zugestimmt haben. Oder? Alles, also sonst ist es Missbrauch, sonst ist es Gewalt, ja, körperliche Gewalt, seelische Gewalt. Genau. Und Sex braucht immer den Konsens von allen beteiligten, mündigen Menschen. Und auch die Diskussion, oder ja, nur Ja heisst Ja, dass du, das ist dann aber ein bisschen schwierig, dann muss man so sich noch gegenseitig... Ich meine, bitte, also dann reflektiert bitte, in welcher Art und Weise ihr Sex habt, wenn es schwierig ist für euch, von ihnen gegenüber, oder von eurem Gegenüber, das Ja einzuholen zu dem, was gerade passiert. Also ich glaube, dann haben wir ganz andere Probleme. Oder, also es ist ganz klar, es muss von allen signalisiert werden, und zwar so, dass es nicht missinterpretiert werden kann. Jawohl, ich bin einverstanden mit dem, was da gerade passiert. Und dann glaube ich aber auch, wenn da was die Voraussetzung ist, dann soll Sexualität tatsächlich etwas sein, wo auch alles möglich ist. Und wie du es vorhin mal gesagt hast, eben halt wirklich ein lustvoller, im besten Sinn lustvoller Bereich ist. Und unbedingt, und da haben wir schon uns auch als Kirche schuldig gemacht, die Lust als etwas Positives erfahren wird und nicht wieder in irgendeiner Art und Weise negativ bewertet wird oder moralisch bewertet wird oder so, sondern unter dieser Voraussetzung ist doch Sexualität, um jetzt das noch zu bemühen, ein gutes Geschenk.
Wunderbar, Sibyl. Jetzt kann ich noch mit einer Empfehlung abschließen, was man unbedingt sollte anschauen sollte. Patti Basler hat mal wieder Hammer-Text rausgehauen. Und zwar geht es genau um das Konsens-Thema, das du jetzt hast angesprochen, Sibyl. Es geht darum, warum ist es so schwierig, sich vorzustellen, dass Sex nur dann Sex ist, wenn es auf einem gegenseitigen Konsens beruht. Aber bei der Organtransplantationsgeschichte jetzt ist das so wichtig, dass wir sogar sagen, wenn wir es nicht ganz, ganz, ganz genau wissen, dann ist es wirklich heikel. Ich bin bei der Organtransplantationsgeschichte weniger sicher als beim Sex-Thema, aber ich finde es einen tollen Vergleich, der viel über unsere Gesellschaft sagt. Und man kann einfach googlen, Patti Basler, Organtransplantation, Konsens, Sex, dann kommt das. Die findet es garantiert. Aber ich schaue, ob ich es noch in die Show Notes tue.
Wunderbar. Mit dieser Empfehlung tun wir euch schon ins baldige Wochenende entlassen. Danke ganz herzlich allen, die uns bis dahin zugelassen haben. Wir freuen uns immer über Feedback zu dem, was wir besprochen haben, über eure eigenen Gedanken zum Thema Wollust. Was assoziiert ihr damit? Auch so in Wolle schwimmende Menschen oder etwas anderes. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt auf contact@reflab.ch, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Wir sind noch nicht und auch nie auf TikTok, aber sonst findet ihr uns eigentlich eigentlich genau. Fast überall und freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid, dann mit einer weiteren Todsünde. Wir noch schauen, Stefan, was uns dann wird beschäftigen.
Ich glaube, es wird eine geistige. Gut,
ich bis dann. Ciao, ciao. Tschüss miteinander.